SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander hier im Mieterforum Schweiz. Guten Morgen allen, die uns jetzt zuhause oder von unterwegs zuhören. Es steht uns ein grandioser Spatsommertag bevor und eine Stunde mit zwei spannenden Gästen. Herzlich willkommen. Bei mir ist Anna Baumann, 53, Chefin vom Tierpark Goldau und damit verantwortlich für rund 800 Tiere und 150 Mitarbeitende. Und an ihrer Seite der Jakob Schuller, Patron der gleichnamigen Weinhandlung in der Schweiz, ein Familienunternehmen mit 300 Jahren Geschichte, über 400 Mitarbeitenden weltweit. Er geht gerade Schritt für Schritt das Geschäft in die Hände der 11. Generation ab. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Ja, Jakob Schuller, jetzt müssen Sie loslassen, das Geschäft Ihrem Neffen übergeben. Wie schwer ist das nach so vielen Jahren?
Ja, das ist nicht müssen loslassen, es ist dürfen loslassen. Es ist schon ein Hin und Her von den Gefühlen. Aber es ist sehr gefreute Sache. Ich habe schon vieles dürfen übergeben, schon bevor mein Neffe Samuel, der jetzt auch da ist, bei uns eingetreten ist. Ich habe im Stammhaus schon lange eine sehr tüchtige, gute Geschäftsführung. Peter ist auch da, Sabrina, bin ich nicht sicher. Und Andreas, die führen zusammen mit einer ganz tollen Mannschaft das Geschäft schon seit 10 Jahren, eigentlich relativ unabhängig von mir.
Also jetzt braucht sie toll. Dann nicht mehr? Ist das nicht
Das ist doch ein schönes Gefühl. Ich habe ja neue Sachen. Ich habe daneben so ein paar Baby können behalten, bis jetzt noch Wallis und Italien, die gebe ich jetzt ab. Und daneben habe ich noch China und Armenien, die behalte ich noch ein bisschen. Und das ist ein schönes Gefühl. Vor allem, weil ich sehe, wie gut die das machen. Das geht so schön und toll weiter. Sie haben den Spirit über nur den Geist, den Respekt vor den Kunden, vor unseren Produzenten, den Respekt vor der Natur, den Respekt vor den Mitarbeitern. Das geht alles so weiter. Es ist wunderschön zum Zuschauen.
Jetzt, Jakob Schuller, Sie sind seit fast 50 Jahren in diesem Familienunternehmen Chef. Besteht da nicht Gefahr, dass Sie jetzt doch noch überall ein bisschen reinschwätzen?
Ja, das müssen Sie die anderen fragen. Ich habe mein Büro zwar immer im Stammhaus, aber im Estrich oben. Und ich treffe die Leute in der Cafeteria und so. Und es interessiert mich natürlich alles, aber ich gebe mir Mühe, nicht drinnen zu reden. Und ich frage auch alle die Geschäftsführer wieder oder Samuel. Und es scheint, dass das an einem für sich vernünftig geht. Und sie können mich auch manchmal sogar noch etwas fragen. Das ist auch sehr gefreut.
Anna Baumann, Sie sind seit 10 Jahren Chefin vom Natur- und Tierpark Goldau. Das ist ein Zoo mit europäischen Tieren, also keine Exoten wie Giraffen oder Würgeschlangen. Haben Sie ein Lieblingstier bei sich?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt, aber eigentlich sind alle diese Tiere meine Lieblingstiere.
Aber wenn man in Ihr Büro hineinkommt, dann hat es dort eine ganze Zielete Keramik, Plastik, Metallfrösche, die dort rumsitzen. Was ist das? Ist die Froschkönigssammlung, die Sie dort haben?
Das ist keine Froschkönigssammlung, aber ich habe mich einmal sehr für die Frösche eingesetzt, weil sie sind akut vor dem Aussterben bedroht. Das ist das grösste Aussterben, das es gibt in der nächsten Zeit, weil die von dem Chitridpilz können die nicht mehr atmen. Also die sterben im Stehen. Und ich habe mich sehr dafür eingesetzt, gegen den Chitridpilz, dass man auch forschen kann. Und dann hat man einfach, alle Leute haben dann angefangen, frisch zu schenken. Also die habe ich nicht, damit ich sie küssen kann. Sondern die sind mir einfach so zugeflogen aus meiner Liebe zu diesen Fröschen, weil ich sie retten will.
Frau Baumann, ich bin mit meinen Kindern regelmässig im Tierpark, wo die Kleinen waren. Die Kinder haben das geliebt, weil man dort die Wildtiere, die Rehe oder die Muffler, die im Gelände frei rumlaufen, die kann man streicheln und die darf man füttern. Wir haben es einfach leid, weil ich das Gefühl hatte, die verjagt es jetzt dann. Die haben so dicke Bäuche. Ist das so? Werden die total überfüttert von diesen begeisterten Kindern?
Also es sind Sika-Hirsche und Mufflon, die frei mal laufen. Und selbstverständlich kann man die füttern, aber die Tiere, die haben ja einen Wiederkäuerrhythmus. Also es ist nicht so, dass die fressen und dann plötzlich platzen, sondern die haben eine Phase, wo sie eben fressen. Und dann wird das ganze Futter zu Brei verarbeitet. Und wenn das passiert, dann gibt es auch natürlich viel Flüssigkeit im Magen. Also Sie müssen sich das vorstellen, wenn wir 4 Liter Flüssigkeit im Magen hätten, oder sogar noch mehr, 4-5 Liter, dann hätten wir auch einen blähten Magen. Aha. Und das wird dann immer wieder zwischen den Mägen hin und her geschoben und am Schluss wird das ausgeschieden. Und erst dann fangen sie eigentlich wieder an zu fressen. Also das ist in der Natur der Sache, dass die halt
ja, dann ein bisschen aufblasen ja, genau, aussehen genau. Unterwegs. Gut. Frau Baumann, kennen Sie den Park aus Ihrer eigenen Kindheit? Sind Sie als Kind schon da?
Oh ja, ja, ja. Ich war sehr viel im Zoo Zürich, ich war sehr viel im Natur- und Tierpark Goldau. Wenn wir die Schule geschwänzt haben, sind wir sehr oft in den Zoo gegangen oder in den Tierpark. Ja, das, und ich kenne die sehr gut beide.
Ich habe gelesen, sie gehen regelmässig, wenn der Park zu hat, am Abend noch zu den Tieren und sie heulen dort mit den Wölfen. Stimmt das?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe eine wunderschöne Beziehung zu diesen Tieren, weil ich sie kenne, seit sie ganz klein sind. Sie sind zu uns in den Tierpark gekommen. Ich bin immer wieder zu diesen Wölfen gegangen. Und manchmal, wenn ich mit ihnen rede, dann fangen sie an winseln und heulen. Und dann stimme ich halt ein, das Lied. Und das ist wirklich sehr schön.
Wie tönt das?
Ja, das tönt eben wie wenn die Wölfe heulen.
Sie wissen schon, was ich will hören,
ja, ja, genau.
Machen Sie es, zeigen Sie es.
So bin ich dann in dieser Währung.
Der Tierpark liegt ja im ehemaligen Felssturzgebiet von Goldau. 1806 ist dort eine Katastrophe passiert. Heute sieht es aus wie im Zauberwald von Disney. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie zwischen diesen riesigen, bemoosten Steinbrücken unterwegs sind?
Ja, ich fühle mich wirklich auch wie in einem Elfenwald, wenn ich dort durchlaufe. Es ist ein wunderschönes Naturgebiet, wo uns da der Bergsturz hinterlassen hat. Das ist etwas sehr Spezielles, das man eigentlich sehr selten antrifft. Es ist, man fühlt sich wie ein Märchen, wenn man dort durchläuft. Und das gibt einem auch sehr viel, weil man entdeckt immer wieder etwas hinter einem Stein und plötzlich wieder ein Hirsch führen oder ein Mufflon. Es ist also wirklich sehr mystisch.
Jakob Schuller, wann sind Sie das letzte Mal im Tierpark Goldau gewesen?
Ja, das ist keine 3 Wochen her. Ich habe
zwei
Grosskinder, die gehen sehr gerne Tierpark und ich gehe gerne mit ihnen dort an, ja.
Haben Sie das erst entdeckt als Grossvater oder sind Sie selber als Kind auch schon gegangen?
Also ich war als Kind schon dort, mit den Tanten einmal eher wenig. Ich bin dann mit unseren eigenen Kindern sehr häufig dort angegangen. Die haben das auch sehr genossen. Und haben mich einmal zu einem Geburtstag, als ich 50 war und die also schon irgendwo erwachsen, haben sie mich einmal im Winter in den Tierpark eingeladen, haben auf einem tiefen schneiden Tisch in der Campingzone dort, oder in der Picknickzone haben sie für mich ein Fondue gemacht. Es war fast nicht möglich, es war so kalt und so verschnitten. Nein, ich habe eine gute Beziehung zu dem Tierpark. Es ist wunderbar.
Haben Sie ein Lieblingstier?
Ein Lieblingstier, ja. Elefant und Maus, die beiden.
Die könnte man schlecht zusammenhalten. Das wäre vor allem für die Maus ein bisschen unfair, oder?
Wir gehen gut aneinander vorbei.
Herr Schuller, Sie haben gesagt, 2 Sachen behalten Sie noch in Ihren Händen. China und Armenien. Jetzt in China produzieren Sie nicht selber Wein. Nein. Dort reisen Sie hin, um den Chinesinnen und Chinesen das Weintrinken schmackhaft zu machen. Wie machen Sie das?
Ja, es ist eine schwierige Aufgabe. Ich bin dort immer nur ein bisschen am Üben. Aber ich sollte ja nicht in den anderen Orten drin reden. Darum habe ich etwas gesucht, das ein bisschen weiter weg ist. Und ich probiere tatsächlich, den Chinesen ein bisschen Wein zu verkaufen. Denn es gibt eine Degustationsabend, die man hier veranstaltet. Und umeinander heisen. Wir probieren das vor allem in der Kleinstädte zu machen. Also, wir sind zwar, unsere Firma ist in Shanghai stationiert, aber probiere eine Kleinstadt zu verkaufen, zum Beispiel Wuschi, noch nie gehört vorher. Das ist eine Kleinstadt mit 8 Millionen Einwohnern, also gleich viel wie die ganze Schweiz. Und wenn die endlich ein bisschen abzinken würden, wäre das wirklich
ein Riesengeschäft. Ja.
Aber es ist wirklich nur ein Süben am Anfang. Und Armenien, dort sind wir dort bauen wir Wein an, dort haben wir Weinberg gekauft. Ganz ein spannendes Experiment, das ist die Wiege des Weinbaus. Dort hat alles angefangen, wo der Noah mit seiner Arche gelandet ist, hat er am Berg Ararat auch Reben gepflanzt und hat nachher auch den Rebensaft genossen, wie es in der Bibel heisst, sogar einmal im Übermaß, aber glaube nur einmal. Und von dort her kommt der Weinbau und das ist höchst spannend. Die haben uralte Rebsorten, die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Autochtone, alte, auch nur ohne, dass sie gepfropft werden auf amerikanisches Unterholz, sondern wirklich echte
Urgewächs.
Urgewächs, jawohl.
Das ist persönlich auf SRF 1 aus dem Mietenforum Schweiz mit dem Jakob Schuler, Patron des 300-jährigen Familienunternehmens, und Anna Baumann, Direktorin des Tierpark Goldau. Jakob Schuler, 300 Jahre Familiengeschichte. Eigentlich sind Sie von der Abstammung her Walliser. Haben Sie noch irgendetwas, wo man spürt, so typisch Walliser?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Ich habe einen Migrationshintergrund, wenn man so sagen. Ja. Unsere Vorfahren sind allerdings vor gut 500 Jahren sind die aus dem Wallis in den Rotenturm gekommen. Sind damals noch nicht ganz sicher gewesen, ob sie bleiben können. Eben wegen dem, vielleicht hat es damals auch Spannungen gegeben mit Migranten. Sie haben sich darum im Wallis ihr Bürgerrecht normal garantieren lassen, für den Fall, dass sie zurückgehen, sind dann aber doch da geblieben. Und einer von denen ist dann eben in das Handelshaus eingetreten. Und also die Migration ist noch älter als das Geschäft selber. Wir sind Walser. Auch der andere Zweig, der die Firma gegründet hat, die Familie Castell, sind auch Walser. Das Wallis hat immer viel mehr Menschen produziert, als sie ernähren können, wie vielleicht Irland im letzten Jahrhundert. Und darum mussten immer schubweise Walliser auswandern. Und die konnten nur hin, dort, wo niemand anders schon war. Mhm. Darum haben die in der Höhe Bauern, wo es ganz karg war, haben dann eben dann auch anders müssen machen, haben selber verweben und sticken und Güter gekauft und verhandeln. Und so ist eigentlich unsere Firma entstanden.
Ein Handelshaus mit Wein und Käse und Tuchwaren richtig, und alles. Richtig, ja. Hin und her, ja. Italien, Schweiz.
Ja, am Anfang haben sie importiert, nur aus dem Piemont Wein und eben auch Gewürze und Textilien und so weiter und hier verkauft. Und dann haben sie aber auch hier alle Käse zusammenkaufen, der schöne Herdkäse, der Sprienz, und haben den auf den norditalienischen Markt mit sehr viel Erfolg verkauft. Das war ein Riesengeschäft, bis dann junge Schweizer Käse ausgewandert sind und das dort unten auch gemacht haben. Und aus dem ist der Parmigiano geworden, der heute Weltmarke ist. Und wir Lappengrinde haben es nicht verstanden aus unserem Sprint, wo viel besser ist, eine Weltmarke zu machen. Das ist sehr schade, ja.
Ich habe bei Ihnen, Herr Schuler, einen kunstvollen Stammbaum gesehen im Büro. Macht einem das einfach stolz? Oder ist so viel Geschichte manchmal auch eine Bürde?
Ja, das macht einem nicht primär stolz. Also Ihr Stammbaum ist gleich lang oder viel länger als meiner. Aber ist vielleicht nie einen aufgehängt. Nein, das ist eher eine Verantwortung, die damit verbunden ist. Und darum bin ich froh, dass ich jetzt hier sehe, dass es weitergeht. Das
Wo haben Sie die gespürt, die Verantwortung?
Ja, eben. Dass ich meine, ich habe, wie Sie gesagt haben, ich bin fast 50 Jahre dabei. Ich habe sehr früh angefangen mit meinem Vater zu arbeiten. Er hatte damals einen Herzinfarkt gehabt. Dann dachte ich, ich komme ein bisschen helfen, aber nachher wollte ich dann wieder gehen. Aber es war so spannend, dass ich einfach geblieben bin. Immer wieder etwas Neues anfangen dürfen machen. Und darum bin ich geblieben. Aber dann eben spürt man irgendwann. Das ist nicht, wie wenn ich ein Geschäft angefangen hätte vor 50 Jahren mit einer speziellen Schraube, die dann berühmt worden wäre. Das Geschäft könnte ich problemlos jemandem verkaufen, wenn niemand von den eigenen weitermachen will. Aber wenn man die 10. Generation ist, dann kann man so ein Geschäft nicht einfach verkaufen oder irgendwo hingehen. Da muss man schon schauen, dass es weitergeht. Ja.
Haben Sie etwas verpasst, dadurch, dass Sie so früh eingestiegen sind im Betrieb? Sie haben gesagt, Sie haben müssen, notfallmässig, weil Ihr Vater dort Herzproblem gehabt hat.
Ja. Müssen an und für sich nicht. Aber ich wollte ihm wirklich helfen für eine Zeit lang. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe. Ich habe es so spannend gehabt. Und ich konnte vieles selber aufbauen. Wir waren damals eine ganz kleine Firma mit 25 Leuten. Und ich konnte vieles entwickeln, darum konnte ich auch viel reisen. Also, es gibt Wein auf der ganzen Welt. Ich bin darum zuerst natürlich in Europa, in all die italienischen, französischen, spanischen Weingebiete und dann nach Ungarn und später Südafrika und Mexiko, Argentinien, Chile. Ich habe sehr viel reisen und habe mir das selber gestalten. Und darum habe ich gar nicht das Gefühl, ich habe etwas verpasst.
Hat man Ihnen schon als kleiner Bub gesagt, du übernimmst die Firma mal? Darum haben Sie sich gar nie Gedanken gemacht, was Sie sonst noch könnten werden? Oder hat es Bubenträume gegeben, was der Jakob Schuler auch noch können werden?
Viele. Nein, es war gar nicht so gewesen. Ich hätte auch nicht müssen, gar nicht. Wir sind ja 7 Kinder. Wir sind angefangen von einer Schwester Martha und dann kommen mit 5 Buben und dann noch mal ein Mädchen am Schluss. Und da hat es ja natürlich eben 5 Buben, selbst wenn man es gemeint hat, dass es unbedingt ein Bub sein müsse, weil 5 zur Verfügung standen. Ich bin der Dritte, ich bin genau in der Mitte von der Familie.
Von was haben Sie denn geträumt, was Sie als Kind, was Sie könnten werden?
Als Bub wollte ich lange Bauer werden. Ich habe auch in der Ferien alle gebaut, geknechtet. Bei Werner Schilter im Ochsenfeld oder beim Thomas Schmid im Hof Ziebach. Und bin dann zweimal sehr lange Sommerferien während der Mittelschulzeit in Frankreich gewesen, auf einer grossen Farm. Es war wunderbar, ich konnte krampfen, wirklich krampfen. Und hat mir auch Freude gemacht. Und nachher, als ich zurückgekommen bin, dachte ich, ja, so 7 oder 10 Hektar Betrieb, da, das ist, da habe ich die Freude verloren an dem. Ja. Jetzt als Weinbauer bin ich auch wieder ein bisschen mit der Schule verbunden. Ja.
Frau Baumann, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und dem Jakob Schuler, die wir jetzt noch gar nicht gross angesprochen haben. Sie haben eine Leidenschaft für Wein, sogar mehr als eine Leidenschaft. Sie haben in Südfrankreich einmal selber Wein gemacht. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, das war ein ganz spannender Moment. Ich habe mich schon immer für Wein interessiert und auch für natürliche Produkte. Und dann habe ich einen Weinbauer kennengelernt und der hat gesagt, komm, wir machen eine Gruppe. Und wir gehen nach Südfrankreich auf das Château Lastour im Corbière-Gebiet und dort versuchen dort, einmal wirklich einen sensationellen Wein herzustellen. Und ich war natürlich gerade Feuer und Flamme und habe gesagt, ja, ich suche die 10 Leute, das ist kein Problem, wir gehen dort runter. Wir haben das amüs gemacht. Wir sind dann einmal im Monat dort runtergegangen, ein Wochenende, haben auf dem Gut mitgeholfen. Es war übrigens ein Gut, das mit geistig Behinderten betrieben worden ist. Das ist auch noch eine andere Seite gewesen, wo mich sehr prägt hat. Und dann haben wir 1000 Kilo Weingut in die Schweiz importiert.
Also Trauben?
Genau, Trauben. Und haben dann das in der Schweiz haben wir dann, die ganze Gärung gemacht und nachher dann haben wir es vinifiziert. Also es ist wirklich, meine Leidenschaft hat erst dann so richtig Feuer gefangen eigentlich.
Und was ist das für ein Wein geworden? So ein bisschen Tischwein oder ist das etwas
Rechtswort? Nein, es ist etwas Rechtswort. Es hat dann auch eine Auszeichnung bekommen. Aber wir konnten den natürlich nicht verkaufen. Mit 1000 Kilo, das gibt nicht viele Flaschen. Wir haben den vorwiegend selber getrunken. Und wir sind natürlich wirklich sehr angetan gewesen, weil uns der Kellermeister vom Fürstentum Liechtenstein den Preis übergeben hat.
Aha, die Auszeichnung für den Wein. Ursprünglich sind Sie ja ein Bauernkind. Wir haben gehört, Jakob Schuler ist in den Ferien aushelfen. Sie sind aufgewachsen auf einem Bauernhof. Ihre Eltern hatten einen kleinen Betrieb in Altendorf und haben nach der Philosophie von Rudolf Steiner gebaut. Was hat das geheissen?
Ja, das war eine relativ schwierige Geschichte, weil so in den 60er, 70er, 80er Jahren haben eigentlich alle Bauern dann die Industrialisierung erfunden. Sie haben gefunden, ja, man muss doch jetzt, man muss spritzen, man muss düngen, man muss mehr Ertrag rausholen. Und wir sind eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Leute über uns gelacht haben. Man kann das ganz offen so sagen.
Also Sie sind die Bio-Sonderlinge?
Ja, genau. Wir sind so die Sockenwolle-Bast-Typen gewesen, wo sie einfach gefunden haben, ja nein, das kann es ja nicht sein. Jetzt haben die so einen kleinen Bauernhof. Sehen denn die nicht, dass man mehr Ertrag könnte rausholen aus dem? Und wir sind konsequent, wirklich konsequent auf dieser Linie weitergefahren und wir haben eigentlich unser Obst sehr gut können verkaufen. Wir haben auch immer ein paar Rappen mehr bekommen als die anderen Bauern rundherum. Aber wie gesagt, wir sind natürlich belächelt worden.
Mhm. Wenn Sie sagen, wir sind Geschwister, 4 Stück, oder?
Genau. Ja, wir waren das 5. So eine richtige Rasselbande. Also unglaublich. Unsere Eltern haben damals irgendwann einmal gesagt, nein, jetzt geht einfach, wir halten das nicht mehr aus. Weil jeder hat wieder irgendetwas angezettelt. Und also ja, wir haben viel Streiche gespielt und wir haben es total lustig gehabt miteinander.
Von dieser Überzeugung, sehr naturnah anzubauen, zu bauen, ist da etwas hängen geblieben?
Oh ja, mein ganzes Leben. Das ist ein roter Faden, der sich voll durchzieht. Also ich bin sehr auf natürliche Produkte. Ich kaufe, wenn überhaupt, Gemüse, wo pro Spezie rara ist oder Bio. Oder am liebsten natürlich noch eine höhere Auszeichnung hat. Aber das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe einen eigenen Garten, also mit meinem Bruder zusammen. Der ist riesig und ich muss eigentlich den ganzen Sommer nie Gemüse posten. Wir haben immer noch viele Bäume, wo wir Äpfel haben, wir haben Zwetschgen und ja, das hält mich auch fit und das bringt mich auch wieder zurück zur Natur.
Wann haben Sie... Wann haben Sie denn Zeit, den Gemüsegarten herumzukriechen, wenn Sie doch Direktorin von so einem grossen Unternehmen sind?
Ja, das mache ich dann, wenn andere in den Ausgang gehen. Am Samstag, am Samstagabend, am Sonntag. Ja, das ist einfach so meine Passion und das bringt mich wieder zur Ruhe, weil ich bin die ganze Woche derart viel unterwegs. Ich bin jeden Abend unterwegs, ich bin immer mit sehr vielen Leuten zusammen und irgendwann brauche ich einfach die Ruhe und muss ein bisschen guseln im Dreck hinein. Und dann komme ich wieder oben runter und finde das schön.
Jakob Schuller, Sie sind das mittlere von 7 Kindern, haben Sie gesagt. Das älteste und das jüngste Mädchen dazwischen, 5 Buben. Was für eine Lebensphilosophie hat es bei Ihnen im Elternhaus? Hat es also ein Motto gegeben, wie Sie gelebt haben?
Ja, wir waren sehr einfach gehalten und ich bin unseren Eltern sehr, sehr dankbar dafür. Wir mussten alle natürlich mithelfen. Eben auch die Buben. An vielen anderen Familien haben die Mädchen mitgeholfen. Aber wir waren 5 Buben. Das war ganz klar, dass wir abgewaschen und abgetöchnet und getischt und das Stegenhaus gespändelt und gewichset und alles zusammen. Das ist, und ich bin Bett gemacht. Wir haben, das war nicht so einfach, wie nur die Schlaf. Wir haben am Morgen, vor man in die Schule ist, rausgebettet. Und am Mittag, wenn man heimkam, hat man das Bett wieder angezogen. Matratze gekehrt, Unterlind durch, Oberlind durch, Wollendecke und so weiter. Also wir sind da wirklich eingebunden gewesen, das. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das, dass wir wirklich geerdet gewesen sind. Ja.
Das heutige Geschäftshaus, wo heute die Firma drin ist, ist das Wohnhaus der Grosseltern, glaube ich. Und dort hat sie so einen, was einem auffällt, so einen 35 Meter langen Balkon. Hört fast nicht auf. Und mit dem verbindet sie, glaube ich, sehr spezielle Erinnerungen an ihre Kindheit, oder?
Es ist das einzige Mal, wenn ich ungerecht gestraft worden bin. Also, ich war ein Schlingel, das muss ich sagen. Und ich bin sehr viel gestraft worden, züchtigt damals noch.
Also gehauen?
Ja, wenn ich dann wieder 3-mal zu spät heimgekommen bin und die anderen haben alle schon die Suppe gegessen, dann hat der Vater gesagt zu einem der Brüder, hol mir den Teppichklopfer. Und dann ist der gegangen, manchmal mit Mitleid, manchmal auch mit
Schadenfreude.
Und dann ist der Vater mit mir ins Nebenzimmer und dann musste ich die Hose runterlassen, mich übers Knie genommen und hat mich mit dem Teppichklopfer gestraft. Das hat sehr weh getan, aber es war nie ungerecht. Ich habe das immer mehr als verdient. Ich bin auch nie böse. Aber eine ist eben das Eben, was ich jetzt sage, auf dem 35 Meter langen Balkon, wo wir Velöli fahren und so, sind wir 6 Buben zusammen. Die 3 Cousins von Bern, meine 2 älteren Brüder und ich. Ich war dort etwa 5 vielleicht. Und dann kam der Älteste wahrscheinlich auf die Idee, gekommen, uns alle aufzuweihen an dem Gelände, am Alter nach. Und dass man jetzt da in den Kiesweg runterbrünzeln. Und der am weitesten mag, der hätte gewonnen, oder? Und dann hat der Älteste, Cousin Martin von Bern, angefangen, an meinen Bruder Richard. Dann der Cousin Willi und dann mein Bruder Georg und dann der Cousin Peter ist da gewesen, und der ist Tante gekommen. Und hat natürlich da resoniert und hat uns geschubert und hat allen um die Ohren herumgegeben. Und mir auch, dabei habe ich auch noch gar nicht dürfen. Das ist so ungerecht gewesen.
Sie sind auch während der Mittelschule, wenn Sie sagen, ab und zu eben doch ein bisschen Streich gemacht oder so, glaube während der Mittelschule nicht ganz der Brävste gewesen. Ihr Vater, haben Sie mir gesagt, war regelmässig Gast gewesen im Büro vom Rektor im Kollegi.
Ja,
was hat er dort müssen ausbügeln?
Ja, ich hatte dort einfach wahrscheinlich auch das Gefühl gehabt, ich müsse immer ein bisschen Grenzen ausloten und ich habe tatsächlich mehrfach grosse Problem gehabt und in einem Jahr dann eben sogar 3 Ultimata und das ist eben zu viel gewesen. Das hat dann normalerweise sofortige fristlose Entlassung bedeutet Und das war aber etwa anderthalb Monate vor dem Schuljahresende. Und dann ist der Vater mit dem Rektor Dr. Scherer völlig verhandeln und hat ihn können überzeugen, dass ich den Rest des Schuljahres bleiben darf. Er hat mich für Appenzell ins Kapuzinerkloster Kollegium Appenzell angemeldet. Und darum sollte der Übergang stimmen. Und das hat der Rektor verstanden und hat dem zugestimmt.
Eine Galgenfrist noch?
Ja, Galgenfrist, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es in Appenzellen kein Wirtschaftsgymnasium gibt. Und dann habe ich gesagt, du, dort hin wollte ich nicht. Und dann ist der Vater noch einmal verhandelt, nach Schuljahresabschluss. Und hat dem Rektor beibringen, dass ich jetzt ja doch zwei Monate lang eigentlich keinen Anlass mitgegeben habe zu Reklamationen. Und dann konnte ich eine Probe halber bleiben. Und dann habe ich es dann allemal doch durchgezogen bis zur Matur.
Jetzt, was haben Sie um Gottes Willen angestellt, dass Ihr Vater dort Tourgast im Büro des Rektors war?
Einfach immer alles, was verboten ist. Und damals war natürlich noch wahnsinnig viel verboten. Eigentlich alles. Etwas vom Schlimmsten war damals Rauchen. Oder? Darum hat man auch geraucht. Oder?
Da sind Sie verwünscht worden, hinter dem Busch? Ja, oder?
Nein, nicht hinter dem Busch. Eben im Stegenhaus drauf, bis vor der, fast vor der Präfektur. Es war reizvoll, nicht nur im Versteckten, sondern...
Also Sie haben es ein bisschen darauf angelegt?
Ja, man hätte sich wissen, wie viel es verliebt.
Anna Baumann, in der Teenagerzeit haben auch Sie, glaube ich, Ihre Mittelschullehrer nicht geschont, oder?
Ja, das ist genau so. Ich hatte wahnsinnig ungern Obrigkeiten gehabt und mich in die Schranken gewiesen haben. Das habe ich einfach, das kann ich heute noch nicht ausstehen. Das hat sich als Kind bis jetzt durchgezogen. Und die haben mir einfach beibringen, dass ich jetzt parieren muss, dass ich mich an die Regeln halten muss, dass ich doch 100% der Schulstunden besuchen muss. Und es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, das zu machen. Weil
also ich habe
einfach meinen eigenen Kopf gehabt und habe gedacht, ja, aber neben dem Stuhl, das gibt so viele andere lustige Sachen. Also ich meine, da muss man einfach schwänzen, man kann doch nicht jeden Tag in die Schule. Und ich muss dazu sagen, meine Eltern haben mich da immer geschützt. Also meine Mutter hat wirklich, wenn ich gesagt habe, du, heute gehe ich nicht in die Schule, heute machen wir uns einen schönen Tag oder wir gehen dort und dort her, hat sie gesagt, jawohl, ich rufe an, du bist krank. Aber das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich am Schluss vom Jahr 48% in der Schule war und 52% nicht.
Also weniger wie die Hälfte.
Genau.
Besuchsweise
genau.
Sind Sie eigentlich noch dort.
Ja, und ich war so eine, die immer den Durchschnitt ausgerechnet hat und habe genau gewusst, es gibt ein 4,1, das langt. Mhm. Also ich komme in die nächste Klasse, aber meine Lehrer haben das Gefühl, dass sie nicht ganz sicher tun wir die nicht in die nächste Klasse. Dann haben sie dann einen Brief heimgeschickt, respektive ein Telefon. Und mein Vater hat das schon gewusst, als ich heimgekommen bin. Ich habe es dann um 11:30 erfahren, am Samstag, und habe gedacht, okay, wie gehe ich jetzt daheim?
Also man hat ihnen gesagt, sie müssen ein Jahr wiederholen.
Ja, genau. Sie haben gesagt, entweder raus oder wiederholen. Und sie haben, auch mir haben sie eigentlich gesagt, du wirst rausgerührt. Und dann bin ich heim und habe gedacht, Jesus Gott, wie sage ich jetzt denen das? Aber sie haben alles schon gewusst. Und es ist dann so ein bisschen, zwei Tage ist dann Ruhe gewesen. Am dritten Tag habe ich dann einmal ein Gespräch gesucht und habe gesagt, hey, einfach, dass es klar ist, ich gehe im Fall nicht arbeiten. Mhm. Ich will in die Schule. Und dann hat der Vater gesagt, ja, wenn du willst in die Schule, dann müssen wir jetzt einen Rekurs machen, den kannst du aber selber schreiben. Und wenn wir das schaffen, dann kannst du auch Schulgeld selber zahlen. Und das waren dann zweimal 500 Franken gewesen für die Pfäffiken, die wir haben müssen zahlen. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, ich kann arbeiten, ich zahle mein Schulgeld selber, aber bitte, bitte unterschreib den Rekurs. Und wir haben es dann geschafft, ich durfte das Jahr nochmal wiederholen, übrigens mit vier anderen, die mit mir amigs auch geschwänzt haben, das war nicht ganz alleine. Wir sind amigs die auch ins Klavierräumchen und haben dann dort gejasset oder haben sonstige Sachen gemacht, die man nicht machen
darf. Ja. Und wie haben Sie das Schulgeld zusammengebracht?
Ah, da bin ich einfach arbeiten. Ich bin in ein Restaurant gegangen, hinter das Buffet oder in die Küche. Ich bin nachher dann in die Fabrik gegangen, zu Pfäffiken, und habe dort meine Sommerferien verbracht. Und so ist das Schulgeld dann relativ schnell zusammengekommen.
Und dann haben Sie Karriere gemacht. Trotzdem, dass die Mittelschulzeit bei beiden so ein bisschen mit Ach und Krach, aber gut durchgekommen ist, haben Sie Karriere gemacht. Sie waren 13 Jahre auf der Bank, haben im In- und Ausland gearbeitet. Wie kommt man von den grossen Tieren in der Finanzindustrie zu Bär und Uhu in Goldau?
Ja, ganz einfach. Also, ich meine, ich habe die Welt gesehen. Ich bin immer am vordersten Front. Ich habe alle lustigen Partys mitgemacht. Und irgendwann mit 30 ist mir das einfach zu langweilig geworden. Und habe gefunden, ja, gibt es dann auch noch etwas anderes als da das Schickimicki-Zeug, wo eigentlich überhaupt nicht meine Welt ist.
Aber also, Sie sind nicht direkt von der Bank, nein, irgendwie dann in einen Naturpark?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe es dann einmal probiert. Ich bin noch in die Telekom-Industrie gegangen, weil ich habe gefunden, also neben der Bank, ich hatte total lässige Produkte gehabt. Ich hatte die dritte Säule, die zweite Säule, wirklich spannende Produkte, die ich begleitet habe. Da habe ich gefunden, nein, ich muss noch irgendeine andere Branche haben. Und die Telekom-Branche war da natürlich gerade so aufstrebend gewesen. Die ganze Breitbandkommunikation war ein Thema. Das hat mich völlig fasziniert und hat mir den Ärmel reingezogen. Und ich habe gefunden, ja, da will ich mich engagieren, da gehe ich her. Und dann bin ich dort...
Auch noch 5, 6 Jahre,
ja, genau,
oder? Bleiben.
Genau. Und dann hat man dort eine Strategie entwickelt mit Plug and Play. Das wird ganz einfach, oder? Telekom, einfach.
Da das heisst, ich hole ein Gerät, stecke
sie in das Lauf. Genau, und das funktioniert einfach heute noch nicht. Und ich habe gesagt, nein, das funktioniert nicht. Das ist viel zu komplex, die Materie. Wir müssen die Kunden begleiten. Und dann haben sie gesagt, nein, müssen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, in dem Sinn kann ich hinter dieser Strategie nicht stehen, weil das wird nie funktionieren. Und ich gehe weg. Mhm. Und dann bin ich das erste Mal, habe ich dann ein Inserat gesehen vom Zoo Zürich und habe gefunden, das wäre doch jetzt, das wäre genau, dort habe ich doch meine Kindheit verbracht, immer wenn ich die Schule geschwänzt habe. Das wäre es doch jetzt. Und dann habe ich mich beworben, habe dann auch sehr gute Gespräche gehabt, bin dann aber wieder an einen Verwaltungsratspräsidenten hergekommen, der mir eigentlich hat wollen sagen, ja, du bringst mir den Kaffee. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, also... Sorry, aber das kommt gar nicht in Frage. Ich habe da eine Position in der Geschäftsleitung und ich bin nicht der Kaffeebringer. Mhm. Und dann hat sich dann das Gespräch ist dann in 3 Minuten beendet gewesen, das Vorstellungsgespräch, das zweite. Und da habe ich gefunden, ja, das hätte jetzt einfach nicht müssen sein.
Also, Sie waren nahe dran beim Zoo Zürich an dieser Position und dann eben über die Haltung von dem Verwaltungsratspräsidenten dann doch nicht. Und dann sind Sie da gestanden mit etwas über 30.
Genau.
Die Bank haben Sie nicht mehr wollen, Telekom, denen haben Sie auch gesagt, warum nicht. Und da hat es nicht funktioniert. Ist das so ein bisschen eine Midlife-Crisis gewesen? Ein Suchen, wie weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also eine frühe, ja. Eine Midlife-Crisis.
Beruflich, kann man sagen.
Genau.
Oder berufliche.
Dann habe ich mich einfach kurzerhand mal selbstständig gemacht. Habe dann aber natürlich auch, ja, wenn man so jung ist, hat man noch ein kleines Mandat her. Man hat ja das ganze Beziehungsnetz auch noch nicht so. Das klappt noch nicht so wie bei den Grossen, oder? Ich hatte dann das Gefühl, ich kam so Anzeige. Das ist dann nicht der Fall gewesen.
Also Sie haben dann so Unternehmensberatung
gemacht? Ja, genau. Genau. Und dann am einen Tag, so nach etwa 1,5 Jahren, habe ich 2 Telefone bekommen. Eins von einer amerikanischen Firma in Frankfurt, die gesagt haben, sie wollen mich, ich muss mich vorstellen. Und das zweite war vom Zoo Zürich. Wieder.
Aha.
Und dann bin ich am Morgen nach Frankfurt geflogen, habe mich dort vorgestellt und habe gesagt, nein, wirklich, das ist es nicht. Bin zurückgekommen am Abend, bin ich dort so rauf und da steht die ganze Geschäftsleitung in diesem Sitzungszimmer rein und schaue mich so an und in der Mitte steht das Papier und dann sage ich, ist das mein Vertrag? Und dann sagt der Alex, ja, unterschreiben bitte. Und dann habe ich doch nicht mehr leer schlucken, weil ich
und der Verwaltungsratspräsident, ist denn der noch dort gewesen? Ist der in dem Raum gestanden?
Nein, der war nicht dort gewesen, aber der ist nach einem halben Jahr, dann, also später, ist dann der abgetreten. Und dann habe ich gefunden, das kann ich noch riskieren. Und wenn ich halt einmal einen Kaffee bringen muss, dann mache ich das noch. Aber das war es dann, ja.
Könnten Sie sich einen Tausch vorstellen, Frau Baumann? Sie handelt jetzt ein bisschen mit Wein. Und der Herr Schuller würde den Tierpark übernehmen. Weil man hört, wie Wein für Sie ein Thema ist. Jetzt machen Sie das auch schon 10 Jahre. Könnten Sie sich so etwas vorstellen?
Also ich könnte mir das vorstellen, aber nur sehr kurz. Also ich würde meinen Tierpark wirklich nicht weggeben oder allein lassen. Der ist mir so ans Herz gewachsen. Ich glaube, ich würde es nicht übers Herz bringen, aber ich würde mit dir mal ein halbes Jahr tauschen und du könntest meinen lieben Tierpark übernehmen und dann würden wir am Schluss dann schauen, Felix was bleibt. Holen. Genau, du würdest den Felix wiederholen.
Ich muss Felix, den ich von Zürich geholt habe. Genau. Und er würde mir zeigen, wie das geht.
Genau.
Jakob Schuller, haben Sie auch einmal genug gehabt. Wir haben jetzt zwei so Momente gehört, die Anna Baumann geschildert hat, wo sie gesagt hat, dort ist genug gewesen, da ist genug gewesen. Haben Sie einmal einen Moment gehabt, wo Sie so ein bisschen genug gehabt haben von dieser Schafferei, von dem?
Nein, ich habe... Es ist ja so spannend, so schön, das ist so eine interessante Welt. Ich bin irgendwo das Bindeglied, scharniert zwischen Weinbauern, bodenständigen, schollenverbundenen Leuten und Weinfreunden. Beides sind tolle Leute, anspruchsvolle Weinfreunde, nicht versnobte, sondern wirklich anspruchsvolle Weinfreunde. Das zwischendrin, das ist ja so spannend und immer wieder mit neuen Entdeckungen. Also, nein, mir ist es nie verleiht.
Aber Sie haben auch mal eine Auszeit genommen.
Ja, das war mit 50, jawohl, das ist richtig. Ich war dort eben schon sehr lange dabei. Und wir haben gerade ein neues Führungsmodell, ganz glatt eingeführt. Und dann habe ich gedacht, es ist jetzt gut, wenn ich einmal 3 Monate weggehe. Jawohl, das ist wahr.
Wo sind Sie hin?
Da bin ich den ersten Monat auf den Jakobsweg. Den zweiten Monat bin ich mit dem Sohn Philipp mit dem Rucksack in Chiapas und Belize und Guatemala unterwegs. Und den dritten Monat mit meiner Frau in Süditalien, Apulien und so. Sehr schöne Zeit aus der Zeit. Ja.
Sie haben 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter. Von denen haben Sie 2 Sachen verlangt, als Vater hauptsächlich. Sie sollen die Sprache lernen und sie sollen den Führerschein machen.
Ja, das sind so Rückpunkte. Ich habe wahrscheinlich noch vieles anderes gewünscht oder verlangt. Aber die Sprache ist etwas wahnsinnig Wichtiges, wenn man mit den Leuten reden kann. Ich habe erst mit 30 leider Spanisch gelernt, aber ich bin froh, dass ich es noch gemacht habe, weil ich mit diesen Weinbauern selber direkt reden und nicht übersetzen. Jetzt in China ist das leider nicht möglich und in Armenien auch noch nicht. Aber sonst scheint mir Sprache etwas vom Wichtigsten. Und Mobilität ist auch etwas Wichtiges. Aber ich habe schon noch viele andere Wünsche gehabt, die Kinder.
Sie waren aber kein besonders strenger Vater. Sie haben Sie überhaupt Zeit gehabt für Ihre Rollen als Vater, wenn Sie so zurückschauen?
Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist nicht unbedingt primär ein quantitatives Problem, wie viel Zeit ich habe, sondern wenn ich dann da bin, dass ich da bin. Aber es ist schon so, dass ich nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, nebst allem anderen. Das ist sicher so. Aber ich habe probiert, wenn ich da war, doch für die Kinder da zu sein. Und, müssen die Kinder fragen, ob ich streng war oder weniger streng. Ich konnte natürlich mit meinem Hintergrund als Schlingler nicht können. ich habe gewusst, dass ich selber nicht der Päpst war. Darum habe ich da nicht alles.
Jetzt haben Sie 2 Enkelkinder und Sie sind ein begeisterter Grossvater.
Ja. Das sind 2 ganz tolle Buben, wirklich. Macht eine Riesenfreude. Es ist nur mal eine andere Dimension als die eigenen Kinder. Man hat nicht mehr die gesamte Verantwortung, sondern man hat sie so etappenweise. Aber es ist wirklich, das ist eine ganz neue Dimension im Leben, wo ich sehr, sehr glücklich und dankbar bin, dass ich das noch erleben darf.
Das ist persönlich aus dem Mieterforum mit dem Jakob Schuller von der Weinhandlung Familienunternehmung und mit der Anna Baumann, Direktorin vom Tierpark Goldau. Ich will noch gerne darauf kommen, Frau Baumann, wie Sie wohnen. Sie sind Single und wohnen auf 45 Quadratmeter in Ihrem ursprünglichen Elternhaus. Sehr, sehr bescheiden. Beschreiben Sie uns mal, was heisst das? Wie wohnen Sie?
Also ich finde, ich wohne überhaupt nicht bescheiden. Ich finde, ich wohne im Paradies. Es ist ein wunderschönes altes Bauernhaus, das mein Bruder gehört und er auch umgebaut hat. Und dort unten hat es eine Einlegerwohnung für meine Mutter. Die ist im 2013 gestorben und da habe ich dann nach einer gewissen Zeit die Wohnung dürfen übernehmen. Also es ist wunderschön. Ich meine, es ist in meinem Elternhaus. Es ist alles da, was ich brauche. Auch da wieder sehr verbunden. Also ich habe einen Tiba-Herd, den ich kann mit Holz führen kann. Ich habe aber 2 elektrische Platten, wenn es mal schnell geht. Und wenn es im Sommer heiß ist, dann tue ich selbstverständlich auch nicht drauf mit Heiz beführen, sondern gehe dann eher draußen kochen auf dem Grill. Ich finde, ich bin extrem privilegiert.
Aber Sie haben keine Zentralheizung, Sie müssen noch den Kochen laufen?
Ich habe noch einen Kochen laufen, ja, aber es gibt eine Zentralheizung. Das tue ich aber eigentlich nicht so hoch einstellen, weil das braucht natürlich sehr viel Holz. Und da habe ich, wenn ich dann einmal daheim bin, ich bin ja eigentlich nur daheim unter der Woche zum Schlafen, wenn ich dann am Wochenende mal daheim bin, dann tue ich natürlich wahnsinnig gerne den Kachelofen einführen. Mhm. Und dann genieße ich das auch richtig.
Anna Baumann, 45 Quadratmeter, da hat es keinen Platz für einen Partner.
Nein, da hat es keinen Platz für einen Partner. Definitiv nicht. Meine Freiheit ist mein grösstes Gut und das verteidige ich auch. Und ich glaube, das Schönste sind auch, es muss nicht unbedingt ein Partner sein, sondern das Schönste sind die Freundschaften, die ich pflegen darf mit zwei Männern und einer Frau. Und das ist für mich das Höchste.
Also wie so eine soziale Familie, ja, so ein bisschen.
Genau.
Ja. Jakob Schuller, auch Sie haben aufs Alter an noch mal eine neue Wohnform für sich gefunden. Sie wohnen zwar ganz nahe bei Ihrer Frau, aber jetzt in Ihrer eigenen Wohnung.
Richtig. Ich habe etwas mehr als 45, ich glaube, mir 60 oder 65 Quadratmeter. Auch sehr, sehr schön, aber ganz bescheiden. Und meine Frau wohnt hier im Dorf, in einer sehr schönen, grossen Wohnung. Das ist gleichzeitig die Familienwohnung. Und wir haben uns zu dem entschieden vor 9 Jahren. Und das ist sehr schön. Wir haben sehr gut miteinander, aber wir müssen nicht mehr. Und ich muss mich nicht jeden Abend schämen und entschuldigen, wenn ich spät heimkomme vom Arbeiten. Und sie muss nicht warten. Und sie ist schon manchmal da, weil sie ist am Strand in Zypern mit ihrer Freundin. Und ich bin Gott froh, dass die Freundin mitgeht. Ich gehe gar nicht gerne am Strand. Und so ist das eigentlich. Wir haben sehr gut miteinander, aber wir müssen nicht mehr.
Man kann sich ein bisschen mehr Freiheit auf beide Seiten.
Ja, beide Seiten,
Jakob Schuller, das ist ja eine sehr katholische Gegend, der Kanton Schweiz. Mhm. Wie hat Sie das geprägt?
Ja, wir sind natürlich schon so aufgewachsen. Wir sind auch in der Primarschule jeden Tag in Kiel, nachher auch im Kollegium. Die Mittelschule ist nur von den Bistümern geführt worden. Viele von unseren Lehrern waren Geistliche. Und auch dort ist man jeden Morgen in die Kirche. Am Sonntag haben wir auch müssen, am Morgen ins Amt und am Abend in die Abendandacht, auch als externe Schüler. Das hat einem schon geprägt, aber es hat einem auch dazu gebracht, dass man differenziert hat, was ist der Glauben und was ist die Organisation und das Bodenpersonal und so. Und das kann ich heute sehr gut trennen. Und den Glauben habe ich absolut nicht verloren, im Gegenteil, den erlebe ich immer wieder neu. Und mit der Kirche selber, ja, habe ich nicht so wahnsinnige direkten Kontakt. Unser Pfarrer, der Conny Schelbert, hört mich nicht jeden Sonntag husten in der Kirche. Aber ich treffe ihn auch etwas sonst einmal, auch bei einem Glas Wein. Und wir können uns sehr gut austauschen. Also ich habe ein unverkrampftes Verhältnis zu dem. Ich war auch Ministrant. Das war damals eine Aufgabe. Am Morgen früh schon ministrieren und so. Aber ja, das hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Die Stellung der Kirche, die gesellschaftliche, die ist eigentlich am Zerfallen. In anderen Kulturen ist sie hoch. In den lateinamerikanischen Ländern ist die Kirche das, was Menschen zusammenführt und zusammenhalten. Und in unserer halt, mehr individualistischen Gesellschaft ist das am Zerfallen, wahrscheinlich leider am Zerfallen.
Wo wir uns gesehen haben vor der Sendung, haben Sie in die Landschaft rausgeschaut und haben gesagt, schauen Sie sich das einmal an. Das kommt von neuem. Also die Schönheit in der Natur, das ist der Moment, wo Sie das Gefühl haben, wo Sie Gott
auch noch spüren. Also wenn ich da eben allein im See raus bin, als kleines Menschchen mitten im Wasser raus, also da bin ich nachher überzeugt, dass nicht mehr das alles erfunden haben. Oder? Ja. Das ist sicher so.
Sie haben einen Natur- und Tierpark, Frau Baumann, wenn Sie das so hören, die in Anführungszeichen Schöpfung, dass Gott dort nahe ist. Gibt es bei Ihnen auch so Gedanken?
Eher weniger. Ich bin nicht so katholisch aufgewachsen. Ich hatte den Draht auch nicht so mit den Pfarrern. Ich hatte es eher so mit den Kapuzinern von Rapperswil. Die sind viel bei uns vorbeigekommen und haben das natürlich genossen, wenn sie mit uns können essen konnten. Und einfach am Tisch sitzen und wir haben uns austauscht und plaudert. Das ist eher meine Welt gewesen. Aber ja, es muss irgendwo vielleicht die Kraft herum sein. Das kann möglich sein. Ich bin nicht so ein spiritueller Mensch. Mhm.
Das erstaunt jetzt noch, weil eines von Ihren ganz grossen Hobbys ist Yoga. Mhm. Und dass Sie sagen, ich bin eigentlich nicht ein spiritueller Mensch, aber machen Yoga, geht das zusammen?
Ja, also Yoga brauche ich vor allem, um mich wieder ein bisschen beruhigen. Also ich brauche am Morgen nicht einen Kaffee zum Aufstehen, sondern ich stehe auf und bin voll da und dann läuft der Motor den ganzen Tag. Ich brauche wirklich Yoga, um mich ein bisschen beruhigen, um wieder oben runterzukommen, dass ich überhaupt schlafen kann, damit ich ein bisschen zur Ruhe komme. Das ist eigentlich meine Medizin, die ich brauche. Ja.
Und das machen Sie dann ohne Yoga-Lehre, ohne Guru, ohne Überbau dahinter? Ist einfach wie, sage ich jetzt mal, wie Gymnastik?
Ja, bei mir ist es ein bisschen schwierig mit den Gurus und mit den Vorgesetzten und mit der Obrigkeit. Ja, es gibt einmal ab und zu jemanden, wo man sicher tut, idealisieren. Im besten Fall, aber sonst denke ich, es ist gut, wenn einfach jeder Mensch so ein bisschen bei sich ist und wenn er schaut, dass es stimmt und dass man einfach auch gut miteinander auskommt.
So ein bisschen zum Beruhigen, zum Geniessen könnte man auch ein Glas Wein trinken. Jakob Schuller, Sie müssen ja quasi von Berufes wegen wahrscheinlich häufiger noch ein Glas Wein trinken, fast täglich. Wie gehen Sie mit dem um, dass der Alkoholkonsum einfach so zum Leben, zu Ihrem Berufsleben gehört?
Also zuerst müsste ich sagen, ich trinke nie Alkohol. Ich habe in meiner Lebtag noch nie Alkohol getrunken. Ich habe mir nie Sinn, Alkohol zu trinken. Ich trinke gerne und häufig Wein. Und der Wein ist ein hochkomplexes Naturprodukt, das unter anderem auch ein bisschen Alkohol drin hat. Aber ich gehe nie an. Ich gehe nie an und würde Alkohol trinken. Aber zum anderen, es ist schon so, wenn man natürlich beruflich mit dem Wein verbunden ist, dann gibt es ein Müssen, aber das ist nicht trinken, das ist das Degustieren. Und da tut man hochkonzentriert mit der Nase vor allem arbeiten, mit Zungen und Gaumen. Und dort spült man den Wein raus. Also das ist nicht, dort muss man, das ist Arbeit. Und das andere ist nachher nicht das Müssen, das andere ist Genuss. Und das, jetzt kann ich sogar ändern, ein bisschen shiften vom Müssen. Ich bin nicht mehr so häufig eingebunden in die Degustation, in die berufliche Seite und kann es darum ein bisschen mehr auf der Genussseite erleben. Ich habe sehr gerne Wein.
Es gibt Leute, die das so ein bisschen einteilen, die zum Beispiel sagen, nie vor den Fünfen. Ja. Oder irgendwie so etwas, um sich so ein bisschen eine Guideline zu geben im Umgang mit leicht alkoholhaltigen Getränken, sagen wir es mal so. Haben Sie auch so eine Guideline?
Ja, das habe ich. Ja. Aber wenn Sie sagen, nie vor den Fünfen. Unser Sohn hat einmal in seiner Sturm- und Trankzeit eine Uhr gehabt bei uns im Spielzimmer. Da stand kein Bier vor vier. Und alle Zahlen sind nur vier. Aber ich habe es so, dass ich vor dem Mittag eigentlich höchstens ein Glas als Aperitif, aber sicher nie am Morgen. Ja, und ich habe sehr gerne Wein zum Essen. Ich genieße das Essen, vor allem, wenn es auch ein Glas Wein dazu gibt. Man könnte fast sagen, ich esse zum Wein. Also ich trinke ein Glas Wein und esse etwas dazu. Und dann habe ich auch eine strikte Regel. Ich tue die ganze Fastenzeit vom Aschermittwoch bis Ostern kein Glas Wein oder Bier oder Schnaps oder irgendetwas so anlängen. Das sind 6,5 Wochen. Dann habe ich auch nicht groß Lust am Essen. Ich nehme das auch ein bisschen ab. Ja. Weil Essen ohne Wein ist nicht so gut. Und das tut mir sehr gut. Nachher habe ich wieder ein Leben wie ein Baby. Ja.
Anna Baumann, so eine Fastenzeit, verzichten, bewusst, gibt es das bei Ihnen?
Ja, das gibt es. Es muss es geben. Aber meistens findet die im Januar statt. Januar, Februar. Das ist so meine Zeit, wo ich dann sage, gut, jetzt ist das ganze Jahr, es haben so viel Anlass stattgefunden, ich habe so viel Wein getrunken. Jetzt muss ich auch in meiner Leber wieder mal
etwas gönnen.
Genau. Und dann mache ich das. Es findet meistens statt, nicht immer. Also das Jahr war ein bisschen schwierig. Habe ich es nicht geschafft im Januar und im Februar. Und ich habe mir dann vorgenommen, ja, wenn ich in meinen Sommerferien Zeit habe, dann werde ich dort mal darauf verzichten. Ich habe es genau 3,5 Wochen geschafft. Und dann ist wieder ein Aperitif gekommen. Und dann bin ich wieder schwach geworden. Und habe gedacht, ja, ich kann doch nicht. Das ist doch einfach schon schön. Und ich tue jetzt halt gleich das Glas Wein geniessen.
Frau Baumann, wenn es heute zum Mittag einen Rehrücken gäbe, würden Sie das essen mit Ihren vielen Sinkahirsch und Mufflon und alles, was da um Sie herumlaufen den ganzen Tag?
Selbstverständlich, essen alles. Essen jedes Tier, fast jedes Tier.
Kein Problem mit dem, dass Sie immer um die herzigen Rehli-Bambis herum sind?
Nein, der Mensch ist nicht dazu geboren, zum Vegetarier zu sein oder zum vegan leben, sondern wir brauchen auch ab und zu mal Fleisch. Es muss nicht jeden Tag sein, aber mindestens einmal in der Woche. Früher hat man ja auch am Sonntag Fleisch gegessen. Und ich glaube, das ist immer noch eine sehr gute Regel.
Jakob Schuller, wenn wir Ihnen eine Freude machen am Tisch, was müssten wir Ihnen jetzt zum Beispiel zum Mittag auftischen?
Ja, was gäbe es für einen Wein?
Den können Sie selber aussuchen.
Ja, wir müssen zuerst den Wein haben, nachher etwas dazu. Also ich bin sehr einfach. Ich genieße wirklich gute Sachen. Also selbstgemachter guter Hackbraten ist für mich mindestens so gut wie ein Turner de Rossini. Also ich habe gerne auch einfache Kost und kann sie genießen. Ja, sehr bin ich sehr anspruchsvoller.
Ich habe es sehr, sehr genossen, die Stunde mit Ihnen zu verbringen und mehr von Ihrem Leben zu erfahren. Sie ist schon mal, ja, da staunt man, gell? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Offenheit da vorne auf der Bühne. All Ihnen, die zugelassen haben, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche denen, die jetzt schon in der Küche stehen und am Vorbereiten sind und gleich etwas zu Mittag bekommen, einen guten und einfach allen zusammen einen wunderschönen Sonntag. Geniessen Sie den tollen Tag.
Das Persönliche ist live aus dem Mietenforum der Schweiz im Kanton Schweiz gekommen. Daniela Lager, ihre Gäste sind Anna Baumann, Direktorin vom Tierpark Art Goldau und der Jakob Schuler von der Weihhandlung Schuler. Technik Hedi Massoudi und Marco Gemperle. Sie können die Sendung nochmal hören, entweder heute Abend nach den 10 Nachrichten, auch wieder hier auf SRF 1 oder schon gleich rund um die Uhr auf srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Leuensaal zu Beinwil am See im Kanton Aargau zu Gast beim Christian Zeugin. Es sind dann die SRF-Journalistin Susanne Wille und der CEO von Feldschlössli, der Thomas Amstutz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.